Schön, dass Sie mit dabei sind. Schön, dass Sie wieder mit uns im Katechismus der katholischen Kirche blättern wollen. Es begrüßt Sie André Stiefenhofer. Immer am Donnerstag betrachten wir den Abschnitt im Katechismus über das Gebet. Wir sind inzwischen auch schon zum Gebet unseres Herrn, dem Vaterunser, durchgedrungen. Bei der Betrachtung dieser einzelnen Abschnitte über das Vaterunser hilft uns wieder Pfarrer Thomas Rellstab aus der Schweiz. Grüß Gott, Herr Pfarrer.
Grüß Gott, Herr Stiefenhofer, und recht herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Pfarrer Rellstab, ich habe es schon erwähnt, wir befinden uns gerade im Abschnitt über das Vaterunser. Wie sind wir denn dorthin gekommen und was wollen wir heute betrachten?
Wir haben zunächst einmal sehr lange ganz allgemein über das Gebet geredet, haben verschiedene Weisen des Gebetes betrachtet und sind jetzt am Schluss zum Vaterunser gelangt als ein ganz konkretes Gebet, als das Gebet des Herrn. Der Katechismus sagt, dass das Gebet des Herrn, also das Vaterunser, eigentlich die Zusammenfassung des Evangeliums ist. Das letzte Mal haben wir einleitende Dinge besprechen können über das Vaterunser. Eben, dass es das Herrengebet ist, dass es uns Jesus gelehrt hat, dass es das, die Zusammenfassung des Evangeliums ist, solche Dinge, dass es einen wesentlichen Platz hat im liturgischen Beten der Kirche, im Stundengebet, vor allem auch in der Heiligen Messe. Überall ist das Vaterunser ein sehr wichtiges, das wesentliche Gebet der Christen. Und heute gehen wir jetzt ein auf die einzelnen Absätze. Zunächst einmal betrachten wir das Vater, dann kommt das Vaterunser, Betonung auf unser, und dann kommt vielleicht, haben wir noch Zeit heute und sonst das nächste Mal, dann auch im Himmel. Und anschließend geht es dann um die 7 Bitten, die wir erklären möchten anhand des Katechismus der katholischen Kirche.
Wir wollen sehen, wie weit wir kommen, denn der Katechismus ist da sehr ausführlich und betrachtet sozusagen jedes einzelne Wort dieses uns so wichtigen Gebetes. Beginnen wir also mit dem Abschnitt Vater. Dieser Ausdruck, den stellt der Katechismus wie einen Ausruf über diesen ganzen Abschnitt. Wir befinden uns auf der Seite 696, Abschnitt 2779. Liebe Zuhörer, wenn Sie einen Katechismus zur Hand haben, dann lesen Sie doch einfach mit, Seite 696, Abschnitt 2779. Bevor wir uns diesem ersten Ruf des Herrengebetes zu eigen machen, sollten wir unser Herz demütig von falschen Bildern dieser Welt reinigen. Die Demut lässt uns erkennen, niemand kennt den Vater, nur der Sohn und der, dem es der Sohn offenbaren will. Das sind die Unmündigen. Die Reinigung des Herzens betrifft die Bilder von Vater und Mutter, die aus unserer persönlichen und der kulturellen Entwicklung hervorgegangen sind und unsere Beziehung zu Gott beeinflussen. Gott, unser Vater, steht über den Begriffen dieser geschaffenen Welt. Wer in diesem Bereich seine eigenen Vorstellungen auf Gott überträgt oder ihm entgegenstellt, schafft sich damit Götzen, die er entweder anbetet oder verwirft. Zum Vater beten heißt in sein Mysterium eintreten, so wie er ist und wie der Sohn ihn uns geoffenbart hat. Und der Katechismus fügt hier nun ein Zitat von Tertullian ein. Der Ausdruck Gott Vater war nie jemandem geoffenbart worden. Als Mose selbst Gott fragte, wie er heiße, bekam er einen anderen Namen zu hören. Uns ist dieser Name geoffenbart worden im Sohn, denn im Namen Sohn liegt bereits der neue Name Vater.
Der Katechismus der katholischen Kirche steigt ganz fein ein. Er möchte in der heutigen Zeit, wo so viele verschiedene Vaterbilder vorhanden sind, die dann sich auch in verschiedenen Gottesbildern ausdrücken, hier möchte er ein bisschen Ordnung schaffen. Er sagt, dass wir letztlich Gott nicht richtig fassen können. Wir sind Unmündige. Er zitiert hier die Stelle im Matthäusevangelium im 11. Kapitel, wo Jesus betet: In jener Zeit sprach Jesus, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du all das den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast. Ja, Vater, so hat es dir gefallen. Mir ist von meinem Vater alles übergeben worden. Niemand kennt den Sohn, nur der Vater, und niemand kennt den Vater, nur der Sohn, und der, dem es der Vater, dem es der Sohn offenbaren will. Es gibt vor allem zwei Dinge, die der Katechismus hier ein bisschen in die Schranken weist. Das eine ist unser persönliches Vaterbild. Wenn wir ein gutes Vaterbild haben, dann können wir das auch auf Gott projizieren und haben dann ein gutes Gott-Vater-Bild, das wir dann eben anbeten. Wenn wir eine schlechte Erfahrung gemacht haben mit unserem irdischen Vater, dann kann sich das auch negativ auf das Bild Gottvaters auswirken und wir werden diesen Gottvater uns schwer tun mit diesem Gottvater und diesen Gottvater verwerfen, sagt der Katechismus. Und daher müssen wir ganz demütig, unmündig sein und die Reinigung unseres Herzens vornehmen. Wir müssen nicht so sehr auf die irdischen Vorbilder unserer Väter schauen, sondern vor allem auf das, was Jesus vom Vater offenbart hat. Ein zweites, das hier nicht explizit, aber doch implizit zum Ausdruck kommt, ist die Vorstellung, ob denn Gott nicht auch Mutter ist. Ich möchte hier in diesem Zusammenhang einen Abschnitt vorlesen aus dem Buch Jesus von Papst Benedikt, aus dem neuen Buch, und zwar auf der Seite 173. Da fragt er selber, endlich bleibt noch die Frage, ist Gott nicht auch Mutter? Es gibt den Vergleich der Liebe Gottes mit der Liebe einer Mutter. Wie eine Mutter ihre Söhne tröstet, so tröste ich euch, Jesaja 66. Kann denn eine Frau ihr Kindlein vergessen, eine Mutter ihren lieben Sohn? Und selbst wenn sie ihn vergessen würde, ich vergesse dich nicht. Jesaja 49. Besonders beeindruckend kommt das Geheimnis der mütterlichen Liebe Gottes in dem hebräischen Wort Rachamim zum Vorschein, das eigentlich Mutterschoß bedeutet, aber dann zur Bezeichnung des göttlichen Mitleidens mit dem Menschen, der Barmherzigkeit Gottes wird. Und dann erklärt der Papst aber weiter, dass es uns nicht möglich ist, Gott einfach Mutter zu nennen. Er sagt dann auf Seite 174, demgegenüber war und ist das Bild vom Vater geeignet, die Andersheit von Schöpfer und Geschöpf, die Souveränität seines Schöpfungsaktes auszudrücken. Nur durch den Ausschluss der Muttergottheiten konnte das Alte Testament sein Gottesbild, die reine Transzendenz Gottes, zur Reife bringen. Und dann schließt er, aber auch wenn wir keine absolut zwingenden Begründungen geben können, dass wir Gott nicht Mutter nennen, in Klammer geschlossen, bleibt für uns die Gebetssprache der ganzen Bibel normativ, in der, wie gesagt, trotz der großen Bilder von der mütterlichen Liebe Mutter, kein Gottestitel, keine Anrede für Gott ist. Wir bitten, wie Jesus auf dem Hintergrund der Heiligen Schrift uns zu beten gelehrt hat, nicht wie es uns selber einfällt oder gefällt. Nur so beten wir recht. Und ich denke, das sind sehr erleuchtende Hinweise unseres Papstes im Zusammenhang mit den Bezeichnungen, ist Gott denn nicht auch Mutter? Das ist ja auch sehr aktuell im Zusammenhang mit der neuen Übersetzung in gerechter Sprache, wo Gott immer als Vater und Mutter bezeichnet wird und wo auch Tendenzen im Feminismus sind, dass man Gott jetzt einfach Mutter nennt und als Vater unser umwandelt in Mutter unser und solche Dinge. Also wir haben, so sagt der Papst, und ich kann mich dem wirklich auch anschließen, also ich finde das sehr, sehr einleuchtend, wir haben im Grunde genommen nicht das Recht, die Sprache der Bibel einfach so nach unserem eigenen Denken und unseren Vorstellungen zu ändern und etwas anders zu beten, als Jesus gebetet hat. Und wenn wir eben einfach alles ändern, dann beten wir nicht mehr richtig. Und unser Beten orientiert sich ja ganz am Sohn Gottes, an Jesus Christus. Und es ist sicher keine irgendwie Abwertung der Frau, wenn wir Gott als Mann bezeichnen oder als Vater bezeichnen, weil grundsätzlich müssen wir schon sagen, Gott ist weder Mann noch Frau, in Gott ist beides, der Mensch ist erschaffen nach Gottes Abbild, ihm ähnlich und er ist als Mann und Frau erschaffen worden. Also das ist sehr geheimnisvoll und deshalb können wir Gott nicht so mit menschlichen Worten leicht fassen. Das geht viel, viel weiter. Und der Katechismus versucht uns da ein bisschen zu helfen, das richtig einzuordnen. Wir sollen uns also demütig unter die Unmündigen stellen, die eben nicht die ganze Welt und alles mit dir erklären wollen. Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du all das den Weisen und Klugen verborgen, also die tiefe Erkenntnis über ihn selber und über den Vater, über die Glaubensgeheimnisse hat er den Weisen und Klugen verborgen. Es ist auch heute noch so, dass die Weisen und Klugen immer wieder Schiffbruch erleiden und nur die Demütigen, die Unmündigen, die Kleinen, die Armen im Herzen, die wissen, dass sie eben nichts sind oder alles von Gott empfangen, die verstehen die Dinge. Jene, die sich auf den Heiligen Geist einlassen, die den Heiligen Geist in ihrem Herzen aufgenommen haben und sich vom Geist führen lassen und nicht vom Fleisch führen lassen, wie Paulus so schön auch im Galaterbrief sagt. Also Katechismus hilft uns da, einfach das richtige Gottesbild zu haben. Und eben das eine ist, dass wir ihn nicht einfach Mutter oder irgendwie anders ansprechen, sondern ganz klar nach der biblischen Offenbarung Vater. Und dass wir uns nicht zu sehr von unseren menschlichen Erlebnissen oder Erfahrungen mit unserem irdischen Vater beeinflussen lassen in unserem Bild vom himmlischen Vater.
Welches menschliche Bild wird denn Jesus gehabt haben? Er hat ja auch einen, in Anführungszeichen, leiblichen Vater, den er zumindest um sich hatte. Er war jetzt nicht sein leiblicher Vater, aber er hatte ja auch einen Vater mit dem heiligen Josef. Hat also, das ihn nicht beeinflusst vielleicht?
Also wenn es ihn beeinflusst hat, dann hat es sicher positiv beeinflusst, denn wir können uns nur vorstellen, dass der heilige Josef ein sehr gutes Vaterbild abgegeben hat. Und dass das in keiner Weise dann gestört hat beim Transfer auf Gottvater hin. Aber es hätte auch anders sein können. Ich denke, grundsätzlich hat er sich als Sohn des Vaters erfahren und hat immer wieder betont, dass sein Vater der himmlische Vater ist und hat ja eigentlich nie von Josef gesprochen. Als er als 12-Jähriger im Tempel verloren ging und die Eltern ihn nach langem Suchen dann wieder gefunden haben, hat er gesagt, wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meinem Vater gehört? Also, dass ich bei meinem Vater bin. Da hat er sich ganz klar zum himmlischen Vater bekannt. Und wenn er sich zurückgezogen hat im Gebet, dann hat er sich immer zum Vater zurückgezogen. Er hat gesagt, der Vater im Himmel und ich sind eins. Und alles, was dem Vater gehört, das gehört auch mir und so weiter. All diese einheitsstiftenden Aussagen, diese Aussagen, die Einheit, die göttliche Einheit auch von Vater und Sohn zum Ausdruck bringen, die zeigen schon, dass er eine besondere Beziehung zum himmlischen Vater gehabt hat. Und eigentlich, wie seine Beziehung zum irdischen Vater, zum heiligen Josef war, das entzieht sich meines Erachtens unserer Erkenntnis, weil in der Bibel nichts darüber steht.
Wir können also Gott als Vater anrufen, fährt der Katechismus der katholischen Kirche fort, weil sein menschgewordener Sohn ihn uns geoffenbart hat und weil sein Geist ihn uns zu erkennen gibt. Wir glauben, dass Jesus der Christus ist und dass wir aus Gott geboren sind. Dadurch lässt uns der Geist des Sohnes an der persönlichen Beziehung des Sohnes zum Vater teilhaben. Menschen können sich das nicht vorstellen, die Engel es nicht erahnen.
Hier schließt der Katechismus an das Zitat von Tertullian an, der ja vorhin, wir haben es gehört, gesagt hat, dass Gott sich nicht als Vater, zum Beispiel dem Moses, offenbart hat, sondern dass wir erst durch den Sohn erkannt haben, dass Gott den neuen Namen Vater trägt. Also ist es der Sohn, ist es Jesus, der uns ganz tief in Erfahrung bringt und erklärt, dass Gott Vater ist. Dass er nicht irgendein fremder, weit, weit weg seiender, ein abwesender Gott ist, ein unerreichbarer Gott. Wenn wir einfach nur Gott sagen, dann ist es wirklich schwierig, sich da etwas Konkretes vorzustellen, sondern dass er Vater ist. Und wenn wir uns Vater vorstellen, dann haben wir doch etwas sehr Vertrauliches. Das ist ein Wort, das wir kennen, das uns heimelig ist, das uns nahe steht. Und so hat uns also der Sohn den Vater offenbart und der Geist gibt es uns zu erkennen. Wir sind gerade in der Zeit der Pfingstnovene, wir beten viel um den Heiligen Geist, weil er wirklich der ist, der uns in die Tiefen Gottes hineinführt. Er offenbart uns alles, er nimmt uns mit und schließt uns alle Erkenntnis über die Geheimnisse Gottes auf. Wer Gott ist, was er bewirkt und so weiter, was die Gaben auch sind, die Gott ausspendet, das macht alles der Heilige Geist. Und daher ist das Gebet zum Heiligen Geist auch so eminent wichtig. Wir glauben, dass Jesus der Christus ist und dass wir aus Gott geboren sind. Das hat er uns auch offenbart. Wir sind Kinder Gottes. Wir sind auch Erben Gottes. Und daher dürfen wir auch Vater nennen. So wie er das gemacht hat, wie er den Vater als Vater angesprochen hat, so dürfen auch wir, weil er uns offenbart hat, dass wir Kinder sind, Gott eben auch als Vater ansprechen. Also das wird jetzt auch im nächsten Abschnitt dann noch ein bisschen genauer präzisiert, aber das ist so das Wesentliche in diesem Begriff Vater. Er ist uns durch Jesus Christus, den Sohn, offenbart worden, der uns eben auch offenbart hat, dass wir Kinder sind, und daher lädt es uns ein, den Gott eben auch Vater zu nennen.
Wenn wir zum Vater beten, sind wir in Gemeinschaft mit ihm und mit seinem Sohn Jesus Christus. Dabei kennen und erkennen wir ihn mit immer neuem Staunen. Das erste Wort im Gebet des Herrn ist eine lobpreisende Anbetung, noch bevor es zu einem flehenden Ruf wird. Denn es ist zur Ehre Gottes, dass wir ihn als Vater und als wahren Gott bekennen. Wir danken ihm, dass er uns seinen Namen geoffenbart hat und dass er uns geschenkt hat, an ihn zu glauben und Wohnstätte seiner Gegenwart zu sein.
Wenn wir Vater unser beten, dann sind wir also in einer ganz besonderen Gemeinschaft, einerseits mit Jesus, der auch so gebetet hat, der Gott auch Vater genannt hat, und wir sind in Gemeinschaft mit dem Vater selber, weil Jesus das uns so offenbart hat, dass er unser Vater ist. Und natürlich, wenn wir uns an den Vater wenden, dann haben wir eine Gemeinschaft. Mit der Person, an die wir uns wenden, haben wir eine Gemeinschaft. Mit der Person, mit der wir reden, haben wir Gemeinschaft. Und eben ist es eine doppelte Gemeinschaft mit dem Vater durch die Anrede und mit dem Sohn, weil wir so beten, wie er auch gebetet hat. Und daher wird dieser Ruf Vater zunächst einmal einfach ein Lobpreis Gottes. Zur Ehre Gottes, ist eine Anbetung. Es ist noch keine Bitte, es ist noch nichts darin. Es ist einfach lobpreisende Anbetung, sagt der Katechismus. Das ist wunderschön ausgedrückt. Denn es ist zur Ehre Gottes, dass wir ihn als Vater und als wahren Gott bekennen. Ja, er hat sich so offenbart als Vater. Und wenn wir jetzt ihn Vater nennen, dann tun wir das, was er gemacht hat. Und wenn wir tun, was er oder gesagt hat, und wenn wir tun, was er gesagt hat, dann ehren wir Gott. Mit allem, was wir tun, was er gesagt hat, ehren wir Gott. So geben wir Gott die Ehre, indem wir tun, was er gesagt hat. Und wenn wir also noch einmal Gott Vater nennen, dann tun wir das, was Jesus gelehrt hat, und so ehren wir Gott. Und das sagt der Katechismus auch hier sehr schön. Wir danken ihm, dass er uns seinen Namen geoffenbart hat und dass er uns geschenkt hat, an ihn zu glauben und Wohnstätte seiner Gegenwart zu sein. Also wir können ja nur Gott als Vater anreden, wenn wir auch glauben, dass er Gott ist und dass er auch Vater ist. Und im Paragraphen vorhin hat es noch am Schluss geheißen, Menschen können sich das nicht vorstellen, die Engel es nicht erahnen. Das ganze Geheimnis ist wirklich etwas sehr Tiefgründiges, und erahnen können wir es vielleicht, aber richtig erfassen nicht immer.
Wir können den Vater anbeten, weil er uns durch die Annahme an Kindesstatt in seinem eingeborenen Sohn die Wiedergeburt zu seinem Leben geschenkt hat. Durch die Taufe gliedert er uns dem Leib seines Christus, des Gesalbten, ein. Und durch die Salbung mit seinem Geist, die sich vom Haupt über die Glieder ergießt, macht er auch uns zu Gesalbten. Da uns Gott zur Annahme an Kindesstatt vorherbestimmt hat, hat er uns an dem verherrlichten Leibe Christi gleichförmig gemacht. Nachdem ihr nun an dem Gesalbten Anteil erhalten habt, werdet ihr mit Recht Gesalbte genannt. Der neue, wiedergeborene und seinem Gott durch dessen Gnade wiedergegebene Mensch sagt zuerst Vater, weil er sein Sohn geworden ist.
Hier kommt also noch einmal die Sohnschaft oder die Kindgottesschaft zum Ausdruck. Der Katechismus betont, dass wir in der Taufe Kinder Gottes geworden sind. Und durch die Taufe, mit der Salbung, die wir in der Taufe empfangen haben, auch den Namen des Sohnes Gottes, Christus, tragen und eben Christi sind, Gesalbte. Christus heißt ja nichts anderes als der Gesalbte. Im Hebräischen ist das Wort dafür Messias. Messias bedeutet der Gesalbte, Christus, der Gesalbte. Und wir sind also auch Gesalbte. Und weil wir auch Gesalbte sind, sind wir auch Kinder. Also Ich glaube, wir verstehen langsam die Logik auch, die der Katechismus hier aufzeigt. Wir gehen also mit Jesus. Er ist gesalbt durch die Taufe. In der Taufe werden wir gesalbt. Er ist der gesalbte Sohn des Vaters. Und wir werden durch die Salbung in der Taufe auch gesalbte Christusse, wenn wir so sagen wollen, und sind eben deshalb auch Kinder Gottes. Wir sind auch Söhne. Und daher haben wir dasselbe Recht, wenn wir so sagen wollen, das Recht. Ja, wir haben die Möglichkeit, Gott genau gleich wie Jesus als Vater zu erfahren. Er ist also genauso Vater für Jesus wie er, oder für uns Vater, wie er auch für Jesus Vater ist. Und Jesus hat ja gesagt, als er auferstanden war und Maria Magdalena ihn zurückhalten wollte, halte mich nicht fest, denn ich bin noch nicht hinaufgefahren zu meinem Gott und zu eurem Gott, zu meinem Vater und zu eurem Vater. Also er ist der Vater beider, aller Gesalbten, des Gesalbten Jesus Christus und der Gesalbten, der getauften Kinder Gottes von uns. Und das wird auch in diesen Zitaten, das eine von Cyril von Alexandrien und das andere von Cyprian, zum Ausdruck gebracht. Da uns Gott zur Annahme an Kindesstatt vorherbestimmt hat, hat er uns dem verherrlichten Leibe Christi gleichförmig gemacht. Also wir sind in den Leib, den verherrlichten Leib Christi, die Kirche, hineingenommen. Nachdem ihr nun an dem Gesalbten, also an Christus, Anteil erhalten habt, werdet ihr mit Recht Gesalbte genannt. Ja, wir haben an Christus, dem Gesalbten, Anteil und sind selber gesalbt. Und deshalb dürfen wir auch sagen, wir sind Christen, wir sind Gesalbte. Und bei Cyprian, der neue Wiedergeborene und seinem Gott durch dessen Gnade wiedergegebene Mensch, sagt zuerst Vater, weil er sein Sohn geworden ist. Ja, wenn wir Kinder Gottes sind, ja, dann sind wir Sohn und Tochter Gottes. Und dann dürfen wir Gott eben Vater nennen.
Im Gebet des Herrn werden wir uns selbst geoffenbart, weil uns zugleich der Vater geoffenbart wird. O Mensch, du wagtest nicht, das Antlitz zum Himmel zu erheben. Du senktest den Blick zur Erde und plötzlich hast du die Gnade Christi erhalten. Alle deine Sünden wurden dir vergeben. Aus einem schlimmen Knecht bist du ein guter Sohn geworden. Erhebe also deinen Blick zum Vater, der dich durch seinen Sohn erlöst hat, und sage, Vater unser. Berufe dich aber auf kein Vorrecht. Eigentlicher Vater ist er nur in Bezug auf Christus, während wir von ihm erschaffen sind. Sage also aus Gnade auch du, Vater unser, um zu verdienen, ein Sohn zu sein.
Auch dieser Paragraph bezieht sich ganz auf die Taufe. In der Taufe erst verstehen wir, wer wir selber sind. Wir werden uns selber geoffenbart. Wir sind nicht nur einfach Geschöpfe Gottes, sondern wir sind Kinder Gottes. In der Taufe verstehen wir, dass wir von bösen Knechten, schlimmen Knechten, gute Söhne und Töchter geworden sind. Alles verändert sich, wenn wir verstehen, was die Taufe in uns bewirkt. Ambrosius, das Zitat stammt von ihm, kann das mit wunderbaren wenigen Worten sehr deutlich erklären. Und am Schluss sagt er auch, es ist eigentlich eine Gnade, dass wir Söhne Gottes geworden sind. Und aus Gnade, nicht aus einem Vorrecht, aus einem speziellen Verdienst, dürfen wir Gott Vater nennen. Vater ist er eigentlich, sagt Ambrosius, nur im Hinblick auf Jesus, da ist er wirklich Vater. Und wir haben einfach Anteil daran, weil uns offenbart worden ist, dass wir Kinder Gottes sind durch die Taufe, dass wir also als Kinder Gottes angenommen sind. Und eigentlich sind wir Geschöpfe, aber wir sind dann durch die Taufe mehr geworden. Durch die Salbung sind wir Christus gleich geworden und dürfen deshalb aus reiner Gnade, nicht aus einem persönlichen Verdienst heraus, nicht aus der wirklichen Sohnschaft, wie sie der Sohn Gottes hat, Gott Vater nennen. Also ich weiß nicht, ob das, was jetzt da drin steht, ob das wirklich auch verständlich herübergekommen ist. Im Herzen verstehe ich das sehr gut, aber ich weiß jetzt nicht, ob es mir gelungen ist, Ihnen das auch genug verständlich zu erklären.
Der Katechismus der katholischen Kirche fährt fort. Dieses Geschenk der Gnade, der Annahme an Kindesstatt, verlangt von uns eine fortwährende Bekehrung und ein neues Leben. Das Gebet des Vaterunsers soll zwei Grundhaltungen in uns entwickeln. Das Verlangen und der Wille, uns ihm anzugleichen. Da wir nach seinem Bild geschaffen sind, wurde uns aus Gnade die Ähnlichkeit mit ihm wieder verliehen. Ihr sollen wir entsprechen. Wenn wir Gott unseren Vater nennen, müssen wir uns auch als Söhne Gottes verhalten, schreibt Cyprian. Ihr könnt euren Vater nicht den Gott alles Guten nennen, wenn ihr ein unmenschliches und grausames Herz behaltet. Denn in diesem Fall habt ihr nicht mehr das Kennzeichen der Güte des himmlischen Vaters in euch, schreibt Johannes Chrysostomus. Wir sollen unablässig die Schönheit des Vaters betrachten und unsere Seele von ihr durchdringen lassen, schreibt Gregor von Nyssa.
In diesem und im nächsten Abschnitt wird der Katechismus sehr konkret. Und zwar konkret im Sinne, wenn wir das Vaterunser beten, dann muss das auch ganz klare Konsequenzen für unser Leben haben. Weil wir sind Kinder Gottes und sind zu einem neuen Leben erschaffen worden, gerade auch durch die Taufe. Wir haben Christus angelegt. Wir haben die Gnade, wir dürfen Gott Vater nennen. Und daher sollten wir so leben, sagt der Katechismus, dass wir uns als Söhne und als Töchter Gottes auch als würdig erweisen, dass wir entsprechend auch leben. Wir machen unserem irdischen Vater Ehre, wenn wir ihn gut behandeln, wenn wir anständig sind, dann gibt es unseren Eltern auf dieser Erde eine gewisse Ehre. Wenn wir etwas erreichen, wenn wir etwas Gutes machen in unserem Leben, hat das immer auch eine Wirkung auf unsere Eltern. Dann fragen die Leute, ja, was sind das für wunderbare Eltern, die einen solchen Sohn oder eine solche Tochter haben und so weiter. Sie kennen das ja alles aus ihrem eigenen Leben mit ihren Kindern. Das Verlangen und der Wille, uns ihm anzugleichen, ist also die erste Grundhaltung, die wir in uns entwickeln sollen. Wir sind nach seinem Bild geschaffen. Wir sind aus Gnade ihm ähnlich geworden. Und wir dürfen also diesem Bild auch immer mehr entsprechen. Das Verlangen und der Wille, uns ihm anzugleichen. Und da sagt eben Cyprian, wenn wir Gott unseren Vater nennen, müssen wir uns auch als Söhne Gottes verhalten. Das ist sehr logisch, das ist sehr klar, aber es ist gut, dass wir das wieder mal hören. Wir sollen also auch entsprechend leben. Oder das Johannes Chrysostomus, ihr könnt euren Vater nicht den Gott alles Gute nennen, wenn ihr ein unmenschliches und grausames Herz behaltet. Denn in diesem Fall habt ihr nicht mehr das Kennzeichen der Güte des himmlischen Vaters in euch. Und deshalb uns ihm angleichen. Also diese Vollkommenheit des Vaters versuchen in uns selber Wirklichkeit zu werden, die Güte, die Liebe des Vaters in uns selber zu haben. Gott ist wirklich das Allergrößte, das Schönste, das Liebste, das Wahrste. Und daher sollten auch wir versuchen, wahr zu sein, in der Liebe zu sein, eben uns Gott, also diesen Eigenschaften Gottes anzugleichen, Gott selber anzugleichen. Und dann noch ein Zitat von Gregor von Nyssa: Wir sollen unablässig die Schönheit des Vaters betrachten und unsere Seele von ihr durchdringen lassen. Und wenn wir also die Schönheit Gottes in unserer Seele spüren oder diese Schönheit durch unsere Seele fließen lassen, dann hat das auch wieder die Konsequenz, dass wir uns verändern wollen, dass wir eben Gott ähnlicher sein möchten, dass wir diese Eigenschaften Gottes in unserem eigenen Leben verwirklichen. Also das ist die erste Grundhaltung, die in uns wachsen soll, wenn wir das Vaterunser beten, das Verlangen und der Wille, uns Gott anzugleichen.
Und die zweite Grundhaltung ist dann ein demütiges und vertrauendes Herz. Dieses, so schreibt der Katechismus, lässt uns wieder wie die Kinder werden, denn der Vater offenbart sich den Unmündigen. Das Vaterunser ist ein Aufblick zu Gott allein, ein großes Feuer der Liebe. Die Seele schmilzt darin, versinkt in die heilige Liebe und unterhält sich mit Gott wie mit dem eigenen Vater, sehr vertraut, in ganz besonderer, zärtlicher Kindesliebe. Vater unser, dieser Name weckt in uns beim Beten gleichzeitig Liebe, Zuneigung und auch die Hoffnung zu erlangen, um was wir bitten. Was kann er denn dem Gebet seiner Kinder verweigern, wenn er ihnen schon zuvor gestattet hat, seine Kinder zu sein?
Das sind wunderbare Dinge, die der Katechismus hier sagt. Also die zweite Grundhaltung, die in uns wachsen sollte, wenn wir Gott Vater nennen dürfen, dann sollte auch in uns ein demütiges und vertrauendes Herz wachsen. Gegenüber dem irdischen Vater, wenn die Beziehungen in Ordnung sind, wenn es eine gute Beziehung ist, da haben wir als Kinder immer auch großes Vertrauen. Das ist immer das Schöne, dass die Kinder ihren Eltern vertrauen dürfen. Und so dürfen wir genau auch Gott gegenüber ein gänzlich vertrauendes Herz haben. Und da sagt wunderbar Augustinus, Vater unser, dieser Name weckt in uns beim Beten gleichzeitig Liebe, Zuneigung und auch die Hoffnung zu erlangen, um was wir bitten. Was kann er denn dem Gebet seiner Kinder verweigern, wenn er ihnen schon zuvor gestattet hat, seine Kinder zu sein? Also der Vater, der ist so gütig, wenn schon ihr, die ihr schlecht seid, euren Kindern gebt, was gut ist, wie viel mehr wird euer Vater denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten, sagt Jesus. Also er gibt Gott selber als Gabe, er gibt sich selber denen, die ihn darum bitten, weil er eben der Vater ist und wir sind seine geliebten Kinder. Wir sind nicht einfach Kinder, wir sind nicht Flegel, sondern wir sind seine geliebten Kinder. Und das sollte uns immer wieder an diese Liebe des Vaters erinnern. Also wenn wir Vater unser sagen, dann sollte es gleichzeitig Liebe, Zuneigung und auch die Hoffnung, dass wir alles erlangen, was wir bitten, in uns bewirken. Und ein Zitat auch von Johannes Cassian: Das Vaterunser ist ein Aufblick zu Gott allein, ein großes Feuer der Liebe. Die Seele schmilzt darin, versinkt in die heilige Liebe und unterhält sich mit Gott wie mit dem eigenen Vater, sehr vertraut in ganz besonderer, zärtlicher Kindesliebe. Also ein demütiges und vertrauendes Herz. Und das demütige und vertrauende Herz, dem ist alles offen. Und Gott liebt ein solches Herz. Und ein solches Herz tritt ein in eine ganz neue Dimension der tiefen Beziehung mit Gott. Also das sind die zwei Grundhaltungen, die in uns wachsen sollen, wenn wir das Vaterunser beten, das Verlangen und der Wille, uns ihm anzugleichen und dann auch das demütige und vertrauende Herz, damit diese Liebesbeziehung zu Gott eine echte und immer tiefere, echtere und immer tiefere wird.
Wir sind am Ende der Betrachtung dieses Ausrufes Vater angelangt und bevor wir uns nun dem nächsten Abschnitt über das Vater unser widmen, vielleicht noch eine Frage. Das war jetzt sehr viel, was dieses eine Wort Vater, dieser Aufruf uns bedeuten sollte, wenn wir das Vater unser beten. Und gerade der letzte Abschnitt hat ja eben auch gezeigt, was da alles drin steckt und dass dieses Gebet, ja, es ist ein Gebet heiliger Liebe, in der man zu schmelzen droht, wenn man dieses eine Zitat nochmal dahernimmt. Und man sagt es oft einfach so vor sich dahin. Und selbst wenn man sich jetzt versucht, wirklich drauf zu konzentrieren, wirklich dieses Gebet zu betrachten, dann gerät das meistens zu nichts anderem, als dass man eine andere Betonung nimmt, als man sonst immer nimmt. Und das hört sich dann meistens eher seltsam an. Wie schafft man es, das Vaterunser zu beten in dieser betrachtenden Weise, ohne dieses Wort Vater unwürdig zu sagen?
Ich glaube, gerade jetzt eine solche Betrachtung über den Katechismus kann sehr viel helfen, die Dimension des Wortes Vater neu zu ergründen. Und da gibt der Heilige Geist dann wieder neue Dimensionen bekannt, da schenkt er uns wieder neue Erkenntnis und dann wird das automatisch Einfluss haben auf unser Beten. Wenn wir einfach dann uns bemühen, mit dem Herz dabei zu sein, wenn wir Vater unser sagen oder wir das ganze Vater unser beten, dann spürt man immer mehr von dieser ganzen Größe des Wortes oder der Worte darin. Wir werden noch mehr sehen über das Vaterunser. Wir werden noch die sieben Bitten betrachten miteinander. Auch das sind ganz besondere Dimensionen. Da hat es ganz viel drin, viel mehr, als wir eben einfach beim schnellen Beten des Vaterunsers uns eigentlich erfassen können. Also ich glaube, wir kommen wieder hin. Wir sollen immer wieder das Vaterunser langsam beten, vielleicht selber auch einmal nur bei diesem Vater, vielleicht auch beim Vaterunser. Das kommt nachher noch, was das Unser auch für eine Bedeutung hat, stehen bleiben und darüber betrachten. Und das andere mal vielleicht vergessen. Und so kommt man einfach immer tiefer jetzt in diese, ja, in dieses Verschmelztwerden in der Liebe Gottes, in diesem Aufgehen mit Gott, also in dieses Eingehen in die Liebe Gottes.
Radio Horeb, die Katechismus-Sendung heute mit dem Thema Vater im Vaterunser. Wir haben betrachtet, wie wichtig dieser Ausruf Vater Jesus ist und wie echt wichtig er für uns ist, dass wir ihn richtig verstehen. Auf der Seite 698 geht der Katechismus der katholischen Kirche nun sehr, sehr langsam im Vaterunser vorwärts. Er sagt Vater unser und nimmt nun das Unser in Anführungsstrichen. Das heißt, in den nächsten Abschnitten geht es um dieses Unser. Herr Pfarrer, das kommt ein bisschen arg wortklauberisch vor. Was ist dazu zu sagen?
Nein, das ist überhaupt nicht wortklauberisch, sondern der Katechismus möchte uns ja die ganze Dimension dieses Gebetes aufzeigen. Es ist eben viel mehr dahinter, als wir einfach im normalen Beten dieses Gebetes verstehen. Und daher ist es sehr sinnvoll, das einzelne Wort, die einzelnen Worte ganz tief zu betrachten. Es ist ja, wie gesagt, auch das Gebet des Herrn. Es ist das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat. Also ist es, und es, wir haben auch erkannt, dass es wirklich die Zusammenfassung des ganzen Evangeliums ist. Und daher lohnt es sich wirklich, da sehr sorgfältig Wort für Wort vorwärts zu gehen. Ich habe Ihnen auch schon einmal erzählt, der heilige Bruder Klaus, unser Schweizer Landespatron, der hat einmal auf einer Wallfahrt vom Flüriramft bis nach Einsiedeln, und das geht also mehrere Stunden, ja, ich glaube sogar tagelang geht das, der ist also nicht fertig geworden, auch nur ein einziges Vaterunser zu beten, ein ganzes Vaterunser zu beten, weil er bei den einzelnen Worten so lange sich aufgehalten hat und so viel Trost darin gefunden hat, so viel ist ihm aufgegangen. Und wir können wirklich nicht, wir kommen nicht an ein Ende, wenn wir einfach mal lange Zeit über das Wort Vater nachdenken. Einfach darüber nachdenken. Und jetzt kommt es weiter mit dem Unser. Das hat auch eine Bedeutung. Wieso sagt Jesus, wenn ihr betet, betet Vater unser im Himmel und sagt nicht Vater mein im Himmel oder was auch immer. Warum sagt der Vater unser? Also muss das eine besondere Bedeutung haben, steht dahinter etwas, und der Katechismus möchte, nimmt sich da die Mühe, um uns das aufzuschließen. Er möchte das also begründen oder er möchte das zu erklären geben.
Wollen wir das also noch mal ein bisschen näher betrachten? Wir befinden uns im Katechismus auf der Seite 698, der Abschnitt 2786. Bei uns zu Gast ist Pfarrer Thomas Rellstab aus der Schweiz. Vater unser. Die Anrede Vater unser richtet sich an Gott. Dieses Pronomen, also unser, drückt unsererseits nicht ein Besitzen, sondern eine ganz neue Beziehung zu Gott aus.
Das wird dann im weiteren Verlauf erklärt, diese neue Beziehung. Ja, eben, es ist unser, es ist unser Vater, Gott ist unser Vater und er ist nicht nur mein Vater. Es ist mehr, hinter diesem unser steckt viel mehr als das Pronomen mein. Und deshalb drückt es nicht ein Besitzen, ein persönliches Besitzen, er ist nicht mein Besitz, sondern er gehört in diesem Sinne uns. Und das geht jetzt weiter in den Erklärungen.
Wenn wir Vater unser sagen, bekennen wir zunächst, dass alle seine Verheißungen der Liebe, die die Propheten angekündigt haben, im neuen und ewigen Bund in Christus in Erfüllung gegangen sind. Wir sind nun sein Volk geworden und er ist unser Gott. Diese neue Beziehung ist ein Geschenk gegenseitiger Zugehörigkeit. In Liebe und Treue haben wir nun auf die Gnade und die Wahrheit, die uns in Jesus Christus geschenkt worden ist, zu antworten.
Also diese neue Beziehung zu Gott ist eigentlich die Erfüllung seiner Verheißung, die er mehrmals im Alten Testament gegeben hat. Ihr werdet mein Volk sein und ich werde euer Gott sein. Er ist für uns Gott, er ist unser Gott, er ist unser Beistand und wir sind sein Volk. Das ist, wir gehören ihm, aber er ist uns, er gehört uns, nicht mir selber, nicht einem Einzelnen selber, sondern der Allgemeinheit. Und das ist eine wunderbare Erfüllung der Verheißungen im Alten Testament. Der Katechismus erklärt hier sehr deutlich, wie wir nun sein Volk geworden sind und er unser Gott geworden ist, weil Jesus Christus uns das offenbart hat, gerade durch dieses Wort unser. Und daher ist die Bedeutung dieses Wortes unser im Vaterunser so wichtig. Da zeigt sich die Erfüllung dessen, was der Vater im Alten Testament verheißen hat. Sie verstehen also, dass das nicht von ungefähr ist, dass Jesus eben gesagt hat, wenn ihr betet, dann betet Vater unser. So erfüllt sich alles, was im Alten Testament verheißen ist, als Gott gesagt hat, er werde unser Gott sein und wir werden sein Volk sein, dass das sich in Jesus Christus dann erfüllt hat. Diese neue Beziehung ist ein Geschenk gegenseitiger Zugehörigkeit. Also wir gehören zueinander. Er ist für uns da und wir gehören ihm. In Liebe und Treue haben wir nun auf die Gnade und die Wahrheit, die uns in Jesus Christus geschenkt worden sind, zu antworten. Das ist dann wieder das Bemühen unsererseits, wenn wir das Vaterunser beten, dass wir das Verlangen und der Wille, uns ihm anzugleichen, in uns wachsen lassen. Das ist eine der beiden Grundbedingungen. Eben wenn wir ein gegenseitiges Besitzen ist, wenn wir ihm gehören, dann wollen wir uns auch bemühen, in dieser Liebe und Wahrheit und Treue, in der Gnade zu wachsen, so wie Jesus das uns geschenkt hat.
Weil das Gebet des Herrn das Gebet seines Volkes in den letzten Zeiten ist, drückt dieses Unser auch die Sicherheit unserer Hoffnung auf die letzte Verheißung Gottes aus. Er wird im neuen Jerusalem zum Sieger sagen, ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein.
Also es ist nicht nur eine Erfüllung der alttestamentlichen Verheißung Gottes, dass er unser Gott sein wird und wir sind sein Volk, sondern es ist auch auf die Zukunft gerichtete Hoffnung, dass er unser Gott am Ende ist. Also dass er für uns alle da ist als unser Gott, dass wir alle in diesem Sinne gerettet werden und dass jeder Einzelne von uns, wie er zum Sieger in der Offenbarung sagt, ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein, das ist ja eigentlich auf Jesus Christus gemünzt, aber dass dieses Wort dann auch für jeden Einzelnen von uns gilt, dass am Schluss er unser Gott ist für alle, dass wir alle seine Kinder sind und dann dort sind, wo er ist und wo Jesus ist, dass wir eingehen in diese göttliche Herrlichkeit im himmlischen Jerusalem. Also ist auch diese andere Dimension, nicht in Vergangenheit, die Erfüllung der Vergangenheit, sondern auch ein Vorausnehmen der Zukunft. Wir haben diese Hoffnung, dass er auch am Ende wirklich der Gott von uns allen ist, der Vater unser und nicht nur mein Einziger, nicht nur ich bin gerettet, sondern auch meine Mitmenschen sind gerettet. Wir alle sind berufen, dann in diesem einen Gott einzugehen. Oder wie es so wunderschön bei Johannes Cassian heißt, dass wir richtig versinken in die heilige Liebe und richtig verschmelzen, die Seele richtig in Gott drin verschmilzt.
In diesem letzten Abschnitt wird ja auch mal wieder hervorgehoben, dass das Unser jetzt aber nicht nur ein gesichtsloses Kollektiv ist, sondern dass wir ja alle auch noch Einzelpersonen bleiben. Hier sagt der Katechismus, nämlich indem er die Offenbarung zitiert, ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Da heißt es wieder nicht, und sie werden meine Söhne sein, sondern da ist jede Person wieder selber angesprochen.
Sehr richtig, weil natürlich jede Person dann auch im ganzen Kollektiv seine eigene Verantwortung hat. Er kann sich natürlich dann nicht verschanzen und sagen, die anderen sind irgendwie verantwortlich für meine Fehler, sondern jeder ist als Individuum dann verantwortlich für das, was er gemacht hat und jeder wird persönlich gerichtet. Und dennoch zeigt das Unser, dass jedem dasselbe Gericht zukommen wird und dass alle dieselben Fragen in diesem Sinne beantworten müssen, dieselbe Prüfung haben werden und dass er am Schluss dann einfach wirklich nicht nur für mich selber da der Gott ist, sondern dass wir alle gerettet werden. Dass unser zeigt, drückt die Hoffnung aus, dass jeder als geretteter Sohn, als gerettete Tochter dann bei Gott ist und dass er dann dort eben wieder unser Vater ist. Es wäre ja traurig, wenn nur einer gerettet werden würde.
Wenn wir Vater unser beten, wenden wir uns persönlich an den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Wir teilen die Gottheit nicht auf, denn der Vater ist ihre Quelle und ihr Ursprung. Vielmehr bekennen wir damit, dass der Sohn von Ewigkeit her von ihm gezeugt wird und der Heilige Geist aus ihm hervorgeht. Wir vermischen auch nicht die Personen, denn wir bekennen, dass wir Gemeinschaft mit dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus in ihrem einzigen Heiligen Geist haben. Die heiligste Dreifaltigkeit ist eines Wesens und unteilbar. Wenn wir zum Vater beten, beten wir ihn an und verherrlichen ihn zusammen mit dem Sohn und dem Heiligen Geist. Herr Pfarrer, die Dreifaltigkeit, über die stolpert man immer wieder in diesem Abschnitt, wird sie auch sogar ins Vaterunser hineingenommen.
Genau, und ich muss sagen, das ist auch für mich ein sehr schwieriger Abschnitt, den ich also auch mehrmals gelesen habe. Der Katechismus möchte uns hier erklären, dass wir in diesem Vaterunser auch die göttliche Dreifaltigkeit ansprechen. Dass wir also durch das Vaterunser auch Gemeinschaft haben mit dem, also mit der göttlichen Dreifaltigkeit, mit dem Vater, ganz klar, weil es ist, wir sprechen Vater an, aber wo der Vater ist, ist immer auch der Sohn. Und der Sohn ist inbegriffen in diesem Vater, weil er uns den Vater offenbart hat, und der Heilige Geist ist der, der es uns immer wieder zu erkennen gibt. Und daher ist im Grunde genommen in diesem Vaterunser, so meine ich, sagt der Katechismus, ist es immer auch ein Ansprechen der göttlichen Dreifaltigkeit. Und es ist gleichzeitig ein Bekennen der göttlichen Dreifaltigkeit. Es ist also ein dreifaltiges Gebet. Und das ist eine neue Dimension, die man sich sicher überlegen muss, dass man jetzt auch wieder ein bisschen darüber nachdenken kann. Es ist ein Bekennen der göttlichen Dreifaltigkeit, und zwar so, wie es eben die Kirche über die göttliche Dreifaltigkeit lehrt. Vielmehr bekennen wir damit, dass der Sohn von Ewigkeit her von ihm gezeugt wird, gezeugt, nicht geschaffen, und der Heilige Geist aus ihm hervorgeht. Also gemeinsam haben sie den Heiligen Geist gehaucht. Wir vermischen auch nicht die Personen, denn wir bekennen, dass wir Gemeinschaft mit dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus in ihrem einzigen Heiligen Geist haben. Also ja, einfach diese Einheit der göttlichen Dreifaltigkeit. Die heiligste Dreifaltigkeit ist eines Wesens und unteilbar. Wenn wir also zum Vater beten, beten wir ihn an und verherrlichen ihn zusammen mit dem Sohn und dem Heiligen Geist. Der Katechismus erklärt uns hier, dass also das Vaterunser ein Gebet ist zur göttlichen Dreifaltigkeit. Nicht nur zum Vater, sondern inbegriffen auch der Sohn und der Heilige Geist. Ein wirklich sehr interessanter, interessanter Paragraph, ein interessanter Gedanke, den man noch vertiefen muss.
Die Dreifaltigkeit ist jetzt nun und heute nicht unser Thema, und deshalb vertiefen wir den jetzt in dem Moment mal nicht. Es geht ja, ist ja nur ein Aspekt des Vaterunser. Also es soll ja nur sagen, wenn wir Vater sagen, vernachlässigen wir nicht die anderen Aspekte der Dreifaltigkeit.
Genau, so kann man das ein bisschen erklären. So,
genau. Ja. Gehen wir noch einen Artikel weiter. Das Wort unser kennzeichnet etwas mehreren Gemeinsames. Es gibt nur einen Gott, und er wird als Vater bekannt von jenen, die durch den Glauben an den eingeborenen Sohn aus dem Wasser und dem Heiligen Geist wiedergeboren sind. Die Kirche ist diese neue Gemeinschaft zwischen Gott und den Menschen. Mit dem eingeborenen Sohn vereint, der der Erstgeborene von vielen Brüdern geworden ist, steht sie in Gemeinschaft mit einem einzigen, ein und demselben Vater, in dem einzigen, ein und demselben Heiligen Geist. Jeder Getaufte, der Vater unser betet, betet in dieser Gemeinschaft. Die Gemeinde der Gläubigen war ein Herz und eine Seele.
In diesem Abschnitt erklärt uns der Katechismus, dass das Vaterunser, wenn ein Einzelner es betet, immer ein kirchliches Gebet ist, weil gerade im Wort unser wird etwas Gemeinsames zum Ausdruck gebracht. Eben, er ist nicht nur mein Vater, sondern er ist unser Vater. Und wir beten das also in der Gemeinschaft immer mit der ganzen Kirche. Und jeder, der dieses Vater unser auch beten darf, weil er durch die Taufe zu Kinder Gottes, zu einem Kind Gottes gemacht worden ist, ist ein Glied dieser Kirche und betet mit der Kirche und in der Kirche, in dieser Gemeinschaft. Und die Gemeinde der Gläubigen sollte ja immer wieder ein Herz und eine Seele werden, wie es auch die erste christliche Gemeinschaft, die Gemeinde, erste christliche Gemeinde war. Hier versucht also der Katechismus auch diese Dimension uns zu eröffnen, das kirchliche Element des Vaterunsers. Vorher haben wir den Aspekt der Dreifaltigkeit gesehen. Hier ist die Kirche im Mittelpunkt. Also es ist ein Gebet, das immer auch an die Dreifaltigkeit gerichtet wird. Und es ist immer ein Gebet, das in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche, mit allen Getauften, mit allen Kinder Gottes gebetet wird. In diesem Wort unser steckt also sehr viel mehr, als wir einfach so beim schnellen Beten uns überhaupt vorstellen können.
Das wollen wir dann im nächsten Mal nochmal genauer vertiefen. In der nächsten Woche werden wir dann dieses Vaterunser noch einmal weiter betrachten, bevor es dann weitergeht zum Abschnitt im Himmel. Pfarrer Thomas Rellstab, ich danke Ihnen recht herzlich, dass Sie heute wieder bei uns in der Sendereihe Katechismus zu Gast waren und darf Sie zum Ende vielleicht um einige kurze zusammenfassende Worte und Ihren Segen bitten.
Ja, es ist natürlich für mich immer eine Freude, wenn ich auf Radio Horeb so etwas sagen darf. Und ich hoffe, dass Sie auch etwas profitieren können von diesen Dingen, die ich Ihnen sage. Und sonst beklagen Sie sich einfach bei Radio Horeb. Gerne erteile ich Ihnen jetzt den Segen. Ich wünsche Ihnen allen ein schönes und frohes Pfingstfest. Möge der Heilige Geist Sie erleuchten und Ihnen all die Erkenntnis über den dreifaltigen Gott vermitteln, die Sie brauchen, und in Ihren Glauben auch wachsen zu können. Und auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria, aller Engel und Heiligen, segne, begleite, behüte, beschütze, stärke und heile sie der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Amen.
Danke, Pfarrer Thomas Rellstab aus der Schweiz. Wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder.
Ja, auf Wiederhören, Herr Stiefenhofer, und auf Wiederhören, liebe Zuhörer.
Liebe Zuhörer von Radio Horeb, diese Sendung können Sie sich auf CD bestellen. Rufen Sie an bei unserem CD-Dienst unter der 0700 75 25 75 20. Sind die Kollegen wieder ab morgen früh für Sie da. Oder Sie schreiben eine E-Mail an cd-dienst@horeb.org. Diese CD können Sie sich auch direkt auf unserer Homepage www.horeb.org bestellen. Klicken Sie dafür einfach auf das CD-Symbol rechts von dem Sendungstitel. Mein Name ist André Stiefenhofer. Schön, dass Sie bei uns im Programm mit dabei sind.